Das heilige Evangelium steht beim St. Lukas im 25. Kapitel, ab Vers 25.
Ehre sei dir, Herr.
Ein Gesetzeslehrer stand auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er wollte sich aber selber rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pfleg ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und handle entsprechend. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Liebe Geschwister, als ich am Mittwoch die Lieder für diesen Sonntag heraussuchte, da war ich auf Protest gestimmt. Wir hatten eine Reise gemacht und hatten dort einen tiefen Blick getan in menschliches Elend. Ich selbst bin ja aufgewachsen als Sohn eines Oberstufenlehrers. Unser Vater hatte, sagen wir mal, ein einkömmliches Auskommen oder ein auskömmliches Einkommen. Aber wir hatten einen Blick getan in menschliches Elend. Da war keine Chance gewesen zu irgendwelcher größeren Schulbildung, ein paar Jahre vielleicht, aber keine Chance, irgendwelche weiterführende Bildung zu genießen, geschweige denn zu lernen, wie man Gefühle oder seinen Willen angemessen ausdrückt. Und die Beziehungsqualität beruhte auf körperlicher Begegnung mehr und insbesondere auch minder beglückender Qualität. Und nach menschlichem Ermessen gibt es eigentlich keinen Grund zur Hoffnung, dass dies nicht in der nächsten Generation genauso weitergeht. So war ich, sagen wir mal, etwas depressiv gestimmt, und altersübliche Angriffe von Depressionen ließen auch nicht auf sich warten. Und da wollte ich einfach nur schreien. Und im Protest dagegen, haben Sie es vielleicht gemerkt, im Protest dagegen habe ich Lieder herausgesucht, sagen wir mal im Tanzrhythmus. Eben dieses Lied, was wir zum Eingang gesungen haben, hat ja meistens eine andere Melodie. Aber es gibt auch diese Melodie von Gott will ich nicht, von auf Von Gott will ich nicht wissen, so wie wir es gesungen haben. Also, im Protest dagegen Tanzrhythmus. Und vielleicht kennen Sie das. Man blickt auf das Elend dieser Welt. Ich erspare Ihnen die ganze Litanei, die uns von allen Seiten bestürmt, Krise über Krise, und die dazu wirklich angetan ist, uns in einen Modus der Dauerkatastrophe zu locken. Katastrophenmodus. Naja, ich kann nicht mehr und alles geht den Bach runter und es wird immer nur schlimmer und schlimmer und hoffentlich kommt bald Jesus wieder. Sie kennen das vielleicht. Aber das können Sie überall haben. Dazu müssen Sie nicht in den Gottesdienst kommen. Im Gottesdienst sind wir eingeladen, die ganz andere Seite wahrzunehmen und uns von dieser ganz anderen Seite vom Frieden Gottes umhüllen, einfangen, aufbauen, ermutigen und vielleicht auch zu beschwingt zu machen. Egal, ob wir nun tatsächlich geschafft haben, hierher zu kommen mit unseren Beinen, mit Hund oder wie immer, oder ob wir gezwungen sind, so wie die anderen, die vielleicht hier zuhören und die ans Bett gefesselt sind und nicht mehr aufstehen. Natürlich kann man nicht immer tanzen. Ich glaube nicht, dass die Jünger, als sie aufgebrochen sind, vom Abendmahl mit dem Herrn Jesus rauszugehen nach Gethsemane und alles war bedrückt, dass sie da getanzt haben. Kann ich mir nicht gut vorstellen. Aber die gewisse Leichtigkeit, die Jesus da ausgestrahlt hat, ich denke, er hat gewusst, was auf ihn zukommt, hat aber darüber hinausgeschaut und konnte die Jünger trösten, selbst als sie in dieser äußersten Situation eingeschlafen sind. Hören wir, was der Apostel Johannes irgendwann an irgendwen geschrieben hat im ersten Brief, der uns überliefert wurde, im 4. Kapitel. Ihr Lieben, vielleicht sind die genauso zusammengekommen zum Gottesdienst und haben dann diesen Brief von ihrem Apostel miteinander gelesen. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Kötter tanzte zu. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, in Liebe angenommen und seinen Sohn gesandt zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Seine Liebe in uns vollkommen, man könnte auch übersetzen, ist zur Vollendung gekommen oder zum Ziel. Also Liebe erfüllt sich ja nicht dadurch, dass ich Lasten auf mich nehme, um meine Frau zu gewinnen. Erfüllt sich nicht darin, dass ich bereit bin zu leiden unter der Eigenart eines anderen Menschen. Seine Liebe erfüllt sich darin, dass Gemeinschaft passiert, dass die Freude vollkommen ist, dass die Trennung endlich ein Ende hat. Also die Liebe hat ein Ziel. Ich glaube, es war Theodor Heuss, der ins Stammbuch meiner Tante und anderer Leute geschrieben hat, schafft euch ein Nebenamt. Schafft euch ein Nebenamt, etwas, wo ihr nichts dafür kriegt. Ich weiß jetzt nicht mehr die ganz genaue Formulierung. Schafft euch ein Nebenamt, wo ihr euch einsetzt und ein Zeichen setzt gegen das Unheil und das Unwesen dieser Welt. Und so kümmern sich Menschen um einzelne Menschen vielleicht, wo man sich fragen kann, lohnt sich das überhaupt, für einen Menschen sich so einzusetzen? Oder sie gründen eine Initiative gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Oder sie bauen Brunnen in Afrika, dass ein Dorf Wasser kriegt und nicht meilenweit zum Wasserholen laufen muss. Vielleicht haben Sie an Ihrem Platz auch irgend so ein Nebenamt, so eine Aufgabe, die Gott Ihnen aufs Herz gelegt hat. Passiert manchmal. Und dann packt man tapfer zu und setzt sich ein. Und es ist ja nicht zu bestreiten, dass so etwas ganz innen drin auch froh macht. Ich darf ein klein bisschen beitragen zum Bau, zum Wachsen des Reiches Gottes. Macht Freude, gar keine Frage. Aber die Kehrseite davon ist auch die, dass andere Leute, die das sehen, auch bürgerliche und christliche und humanistische und was auch immer, dass die uns dann sagen, was du da machst, das ist ja ganz toll. Das ist ja super. Das ist ja ganz außerordentlich. Das ist ja was ganz Besonderes. Wir ernten dann volle Kanne Lob. Und das tut nicht bloß gut. Leicht schwillt da der Kamm und der Stolz feiert Urstände und die Ohren werden taub für das leise Flüstern des Heiligen Geistes. Und doch bin ich außerordentlich dankbar, dass immer wieder es ihm gelungen ist, diesem Heiligen Geist durchzudringen und dann doch ganz hörbar und verständlich zu flüstern, sag mal, wie viel Selbstgefälligkeit und Egoismus steckt in deinem Einsatz. Machst du das wirklich für diesen Menschen? Oder machst du dich selber, damit du dich gut fühlen kannst? Und das ist ja eine ganz entscheidende Weiche, ob wir das für uns machen oder wirklich für den anderen. Denn es ist so, in dem Augenblick, wo einer spürt, dass er zum Hilfsobjekt meiner eigenen Selbstgefälligkeit degradiert wird, da wird er diese Liebe auch gar nicht annehmen können. Da wird er sagen, nein. Ich denke, Jesus hat uns die Liebe so gezeigt, dass er ganz demonstrativ auf Augenhöhe getreten ist zu den Prostituierten und Zöllnern. Aber nicht nur zu ihnen, sondern auch zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, zu all den frommen Leuten, auch zu all denen, die das Sagen hatten im Synedrium. Ja, dieser Geist Jesu Christi, er ist runtergekommen auf meine menschliche Ebene. Und immer wieder erlebe ich, dass er auch ganz persönlich zu mir tritt und sagt, halt mal anders. Dass er mir sagt, du, was du hast und diesem anderen geben kannst, das hast du dir ja nicht erarbeitet. Das hast du ja geschenkt gekriegt durch die Eltern, durch die Geschwister, durch die Lehrer, durch die Lehrmeister, durch die Professoren, durch alle möglichen Weggefährten. Die haben dich geformt, dass du so bist, dass du jetzt helfen kannst. Bild dir um Gottes Willen darauf nichts ein. Und der Mensch, der unter dir ist, scheinbar unter dir, dieser Mensch ist genauso bedürftig, nicht deiner, sondern Gottes Gnade. Dass du ihm helfen kannst, ist tatsächlich Gottes Gnade. Und in dem Augenblick, ich glaube, Hammarskjöld hat es gesagt, wenn einer dem anderen helfen kann, durch Wort oder Tat, dann sollen alle beide Gott danken. Also Gott ist heruntergekommen zu uns, auf unsere menschliche Ebene. Liebe. Von der Liebe ist in diesem Brief von Johannes die Rede. Agape, Barmherzigkeit. Eine Barmherzigkeit, die den anderen nicht zum Objekt meiner Hilfe herabwürdigt, sondern ihm seine Würde zuspricht. Mit dem, wie ich rede, mit dem, wie ich handle. Du bist nicht weniger wert als ich, auch wenn ich einen schwarzen Kittel anhabe oder einen weißen. Das war dann wohl das, was Jesus gelebt, geübt, gemacht hat. Auch in den äußersten Situationen, als er als 12-Jähriger im Tempel seinen Eltern sagt, was habt ihr mich gesucht? Habt ihr noch nicht begriffen, dass ich im Haus meines Vaters, in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und auch jenes oft schroff übersetzte Wort in Kana, als der Wein fehlte und seine Mutter sich an den Wand erheben, kannst du mal helfen? Sagte er eigentlich nicht schroff, sondern liebevoll, was ist deins? Und was ist meins, Frau? Was ist meins, was ist deins? Auch nicht nur die Prostituierten und Zöllner, auch die Schriftgelehrten haben ihn eigentlich nicht über sich, sondern auf Augenhöhe erlebt, wenn sie es denn annehmen wollten und nicht meinten, sie stünden über ihm. Ist das die wahre Liebe? Dass ich ganz auf der Ebene mit einem anderen Menschen bleibe. Ich fragte meine treue Beraterin, ob das so stimmt. Ob das Liebe ist, dass ich auf der Ebene mit dem anderen bleibe, auf Augenhöhe. Was meint ihr dazu? Ist das Liebe? Aber sie hat in ihrer Weisheit gesagt, beim anderen bleiben, ja. Aber es gehört auch der Blick aufs Ganze dazu. Sonst lassen wir uns von unserem göttlichen Auftrag wegziehen. Also ganz beim anderen bleiben und doch mit dem anderen Ohr ganz bei Gott, mit dem Herzen bei Gott. Ich glaube, so war Jesus. Mit ganzem Herzen bei den unterschiedlichsten Menschen, aber doch mit seinem Herzen fest beim Vater. Er übte keine billige Kumpanei, sondern konfrontierte die Leute auch mit Gottes Anspruch an ihr je eigenes Leben. Selbst diese Kaufleute im Tempel, ich habe den Verdacht, die verstanden nur die Sprache von Dollar, Euro, Rubel oder Yuan. Verteilung von Denaren und Talent und Ass und Schekel. Die konfrontierte er nicht nur mit der Peitsche und mit dem umwerfenden Einsatz gegen die Wechseltische, sondern konfrontierte sie auch mit den Prophetenworten, mein Haus ist ein Bethaus. Macht's nicht zur Räuberhöhle. Oder ihr macht's zur Räuberhöhle. So haben die Propheten Jesaja und Jeremia gefordert. Der Herrschaft auch des Geldes, der Herrschaft des Macht, der Herrschaft der Ehre, dieses Heiligtum Gottes entgegenzusetzen. Hier Heimat zu finden, hier aufzutanken, hier Frieden zu finden, hier Erleichterung zu finden, das ist das Geheimnis des Gebetshauses, des Tempels. Dazu haben wir Heiligtümer. Dazu kommen wir zum Gottesdienst. Draußen mag aller Kampf losgehen und ist nötig, Diskussion und Streit und alles Mögliche. Aber dazu ist Gottes Tempel, Dazu sind Gottesdienste. Dazu kommen wir als Gemeinde Jesu zusammen, dass wir hier uns miteinander stärken und miteinander den Frieden erleben, auch im Heiligen Mahl. Jesus blieb tatsächlich zugewandt bis zum Tod. Sie haben sich ja gerecht, diese Geldleute, Machtleute, Ehrenleute. Sie haben sich ja gerecht und die Geißel hat auch ihm gegolten. Aber er hat sich nicht beirren lassen, sondern blieb zugewandt bis zum Tod. Im Vertrauen darauf, dass der Vater ihn durchträgt. Gottes Weg zur Erlösung in der ewigen Welt werden wir es hier nicht begreifen, was da abgeht. Aber bereits in dieser Welt können wir uns daran festhalten, er wird rechtfertigen, er wird auferwecken, er lässt uns nicht in der Niederlage, die wir um seines Namens willen erleiden. Wenn wir in Abgründe blicken müssen, dahinter steht er, hinter dem Abgrund und hebt uns heraus. Du, Herr, stehst über dem Abgrund und lässt uns nicht im Tod. Und ich denke, so können wir in allem, was uns herausfordert, einen Blick in Abgründe auf Jesus blicken. Auf sein Leben, auf sein Sterben, auf seine Auferstehung. Aus den ersten Tagen der Marienschwesternschaft sind mir ein paar Dinge in Erinnerung. Ich war bei der Konferenz mit Horst Klaus Hoffmann hier und meine Schwester war Schwester Jakoba. Vor 8 Jahren haben wir sie beerdigt, vor 9 Jahren. Und dort war Mutter Basilea. Ich erinnere mich noch, wie sie uns zum Kampf aufgerufen hat. Gegen allen Egoismus, gegen alle Sünde, gegen allen Stolz, gegen alle Lieblosigkeit wird gekämpft. Es ist Angriff des Feindes, jetzt wird er gedämpft. Mir ist das in Erinnerung, wie sie da gestanden hat, als Frau aus einer vergangenen Zeit, hat sie das im Marschrhythmus vertont. Ich versuche das mal im Tanzrhythmus. Gegen alle Schwermut wird nun gekämpft. Es ist Angriff des Feindes, jetzt wird er gedämpft. Er weicht in dem Siegernamen Jesus. Er weicht in dem Siegernamen Jesus. Also, so habe ich mir das zurechtgereimt. Und das andere, Schwester Jakoba hat uns erzählt, warum wohl die Engel fliegen können. Ich weiß nicht, ob das von Mutter Basilea oder ob das allgemein gut ist der Marienschwesternschaft, aber sie meinte dann, Engel können fliegen, weil sie sich selber leicht nehmen. Weil sie sich selber leicht nehmen. Und jetzt erzähle ich Ihnen noch einen Witz. Als ich vorher aus dem Auto stieg, da lag auf dem Boden eine kleine Feder. Und die habe ich mitgenommen. Und das sollen Sie behalten. Bei allem, was Ihnen schwer macht, das Leben schwer machen mag, sind wir eingeladen in den Frieden Jesu. Dass wir es leicht machen können im Wissen dadurch, dass er uns zur Auferstehung ruft. Und jetzt singen wir ein Tanzlied mit Georg Neumark. Wer nur den lieben Gott lässt walten. Sie haben das schon begriffen, dass es nicht darum geht, die Hände in den Schoß zu legen und ihn machen zu lassen, sondern dass es in diesem Kampf dieses Lebens, er hat es auch nicht leicht gehabt, dass es im Kampf dieses Lebens diesen Frieden Gottes gibt, der uns trägt, der uns durchträgt, was auch geschieht. Amen.